Läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen? Schokolade. Ja, so klingt das, wenn man sich an eine Tafel macht. Das raschelnde, knisternde und knackende Geräusch der Vorfreude auf den Inbegriff von Genuss schlechthin. Wie das auf der Zunge langsam schmilzt und sich der Geschmack immer mehr am Gaumen ausbreitet, bis hin zur Nase aufsteigt. Sinnlicher und verführerischer geht's nicht mehr. Hier ist wieder Rudolf Böhler mit der Sendung Radio Slowfood München auf Radio Lora 92,4. Ich bin selbst ja kein so Süßer, aber bei Schokolade werde ich schon auch schwach. Früher äußerte sich das so, dass ich eher ein Quartalslutscher war, also in großen Abständen von mehreren Wochen der Versuchung erlag. Dann musste es aber eine ganze Tafel voll Milchnuss auf einmal sein. Das passiert jetzt nur noch auf langen, nächtlichen Autofahrten. Heute fröne ich diesem Genuss öfter, dafür ist die Schokolade definitiv dunkler geworden und die Menge homöopathischer. Die dunklen Sorten ab 70% Kakaoanteil haben einfach viel mehr Geschmack, der dazu noch deutlich länger anhält. Da langen dann ein, zwei Stücke einer guten Qualität. Bei Bordeaux und Malt Whisky komme ich nicht mehr ohne aus. Ich habe mich mal unter Slowfood-Unterstützern unseres Konviliums umgesehen und einen Händler gefunden, der schon aufgrund seines großen und besonderen Sortiments ein Fachmann für die begehrten Tafeln sein muss. Nach einer kleinen Pause besuchen wir ihn in München.
Jetzt sagen Sie mal, was soll jetzt das wieder? Für ein solidarisches München. Also es gibt ein herrliches München, ein grässliches München, ein heißes und ein kaltes München, ein verstopftes München, ein sauteures München, ein lustiges und ein depressives München, ein hundeliebes und ein kinderliebes und ein liebesliebes München, ein an ledigen Müttern reiches und an kinderreichen Millionären armes München, ein versifftes und ein verkifftes München, ein feines München, ein kapitalistisches München. Aber ein solidarisches München, das gibt's noch nicht.
Eben.
München.
Auf der 92,4.
Wenn man Schokolade verkauft, dann kennt man sich sicher auch einigermaßen mit aus, dachte ich. Und bin jetzt bei Coromondo gelandet, beim Herrn Schneider. Ich habe nämlich auf seiner Website gesehen, dass er eine ganz große Menge an verschiedener Schokolade anbietet. Und nachdem Coromondo ein Unterstützer von Slowfood München ist, dachte ich, dass das bestimmt auch sicher hochwertige Schokolade ist. Und daher jetzt mal die Frage, nach welchen Gesichtspunkten haben Sie denn Ihr Angebot ausgesucht?
Also wir haben momentan, glaube ich, über wahrscheinlich um die 10 verschiedene Hersteller an Schokolade, würde ich sagen. Dadurch, dass Gomondo ein Feinkostshop ist, geht es für uns natürlich in erster Linie um Qualität, wobei sich Qualität in verschiedenen Maßstäben definieren lässt. Das kommt natürlich darauf an. Zunächst mal sind wir ein Händler, ein Online-Händler, und das heißt, es geht natürlich bei einem Händler auch darum, eine möglichst große Auswahl zu bieten unserem Kunden. Da dreht sich's natürlich um Qualität, also verschiedene Qualitätsstufen, wobei ich sagen würde, dass die Schokolade, die wir anbieten, eigentlich durchweg auf einer relativ hohen Qualitätsstufe ist. Aber es spielt natürlich auch der Preis eine Rolle. Also ich kann als Händler, selbst wenn es ein Feinkosthändler ist, nicht nur eine Schokolade anbieten, wo die 50 Gramm Tafel 10 Euro kostet. Das heißt, ich muss auch versuchen, qualitativ hochwertige Schokolade zu finden, die eben einen gewissen Preiseinstiegsbereich hat.
Das klingt interessant. Was für Maßstäbe an Qualität legen Sie denn an?
Also, man muss dazu sagen, dass das Schokoladensortiment, ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei und das Sortiment, das wir momentan verkaufen, ist nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich habe jetzt innerhalb dieses Jahres ein paar Optimierungen vorgenommen. Die Kriterien, die wir bei Schokolade anlegen oder bei der Auswahl unserer Lieferanten, lassen sich jetzt nicht in fünf Stichworten beschreiben. Also es geht, mir persönlich geht es darum, ich will wissen, wie der Lieferant arbeitet. Ich will wissen, wo der Lieferant seine Zutaten herbezieht. Ich möchte wissen, was in der Schokolade drin ist, ob er Zusatzstoffe benutzt, ob er Hilfsstoffe benutzt. Dann natürlich ist der Geschmack auch ausschlaggebend. Also wir verkosten eigentlich jedes Produkt, bevor wir es ins Sortiment reinnehmen. Und es kann auch durchaus sein, dass wir Muster von einem Hersteller bekommen, die sehr teuer sind und sehr edel sind. Und dann sagen wir aber, okay, der Geschmack trifft jetzt nicht ganz unsere Erwartungen gemessen am Preis. Dann kann es auch schon mal sein, dass wir sagen, okay, den nehmen wir jetzt nicht mit rein. Ich bin jetzt gerade dabei, das Sortiment noch ein bisschen auszubauen in Richtung Single Origin, Plantagenschokoladen, Bean-to-Bar-Hersteller, wie man sagt. Das wird aber jetzt nächstes Jahr noch ein bisschen weitergehen.
Sie sprachen von Hilfs- und Zusatzstoffen. Was davon kommt Ihnen nicht in die Tüte?
Also es ist so, dass man muss jetzt auch hier wieder ein bisschen unterscheiden zwischen, weil Schokolade ist ja ein sehr breiter Begriff. Also ich kann ja aus Schokolade, ich kann Pralinen machen, ich kann Tafelschokolade machen, ich kann reine Tafelschokolade machen, wo wirklich nur Kakao und Kakaobutter drin ist und vielleicht noch Zucker. Ich kann aber auch, wie es zum Beispiel Zotter macht, die wildesten Sorten schaffen, wo Lavendel drin ist, wo Nüsse drin sind, die geröstet sind, wo Bergkäse drin ist. Also man kann das, ich kann das auch jetzt wieder schlecht über einen Kamm scheren. Was mir wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn ich eine reine Tafelschokolade verkaufe, mit einem hochwertigen Kakao drin, dass dann der Hersteller weitestgehend verzichtet auf so Dinge wie beispielsweise Sojalecithin, auf so Dinge wie Jojobaöl, auf so Dinge wie teilweise auch noch andere Stabilisatoren, die da reinkommen, weil das eigentlich in eine qualitativ hochwertige Schokolade eigentlich gar nicht rein muss.
Palmfett habe ich auch gehört, drin manche rein, weil es billig ist.
Genau, ja. Genau, und klar, es ist natürlich billiger, Palmfett ist billiger als Kakaobutter. Kakaobutter ist sehr teuer und auch teilweise nicht so einfach zu verarbeiten. Und deswegen benutzen halt, sag ich mal, die Hersteller, die im wirklichen Preiseinstiegsbereich sich befinden, benutzen gerne auch solche Zutaten. Also ich habe mal in Italien einen Konditor getroffen, der gesagt hat, unser Dilemma ist, dass Lindt eigentlich tolle Schokolade macht vom Geschmack her, aber Lindt benutzt die gleichen Zusatzstoffe, die jeder Shampoo-Hersteller auch benutzt und macht aber eine Schokolade, die eigentlich gut schmeckt. Und das ist halt, hat er damals beklagt, es war sein Dilemma, weil er in seiner Schokolade es halt nicht benutzt und deswegen seine Schokolade dreimal so teuer ist.
Das ist für den Verbraucher schlecht rüberzubringen. Richtig. Wenn die Lindt-Schokolade gut schmeckt, aber Stoffe drin sind, die ein guter Hersteller vielleicht nicht so benutzt. Ne?
Genau, ja. Also es hat auch viel mit Marketing natürlich zu tun. Ja. Also Lindt positioniert sich halt als Premium-Schokolade bei sämtlichen Einzelhändlern oder bei sämtlichen Supermarktketten und so weiter im Fernsehen. Die Schokolade wird stundenlang conchiert und so weiter. Insofern, das nimmt der Verbraucher auf. Und Schokolade ist halt auch ein Thema, mit dem jetzt man sich bisher nicht besonders beschäftigt hat, glaube ich, als Verbraucher. Und man kennt die dunklen Schokoladen. Man sagt, okay, ich mag entweder Vollmilch oder Dunkel. Und wenn es mal was Besonderes sein soll, kaufe ich halt die 80%ige von Lindt. Es wird aber bisher, oder es wurde bisher nicht so wirklich hinterfragt, was da drin ist und wie die hergestellt wird. Es ändert sich aber gerade ein bisschen.
Deshalb wollen wir der Sache jetzt auf den Grund gehen. Welche Herkunftsgebiete sind denn eigentlich von Ihnen präferiert? Was meinen Sie, wo der beste Kakao herkommt? Das ist ja der Grundstoff.
Ja, auch wieder so eine ganz schwierige Frage. Also die Erfahrung zeigt jetzt eigentlich, oder die Verkostungserfahrung, die wir jetzt gemacht haben, zeigt jetzt eigentlich, dass es gibt einen relativ großen Gürtel um die Welt, wo Kakao eben wächst. Ich kann Ihnen jetzt nicht den Breitengrad sagen genau, aber es ist ein Gürtel, da liegen dann eben Länder drauf, viele südamerikanische Länder, ja, also Venezuela, Peru und so weiter, Nicaragua. Es wächst aber auch zum Beispiel Kakao in Afrika, der bisher noch gar nicht so arg vertreten ist. Die Erfahrung zeigt eigentlich, dass wenn ein Hersteller seine Kakaoproduzenten kennt und wenn er seine Qualitäten kennt, dann kann er Kakao aus dem ganzen Kakaoanbaugebiet beziehen, der hervorragend schmeckt. Wenn er weiß, wer ihn verarbeiten muss, wenn er weiß, wie die Qualität sein muss. Und da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aus diesem Land kommt der allerbeste Kakao, auch wenn es natürlich im Schokoladenbereich, sagt man zum Beispiel Porzellaner-Kakao, der, ich glaube, aus Peru kommt, bin mir gerade nicht sicher, Venezuela, Peru, ist der beste Kakao, den es gibt. Ja? Das mag vielleicht preislich sein, das ist vielleicht gerade der teuerste Kakao, den es gibt, aber es gibt Initiativen auch im Herstellerbereich, wie jetzt zum Beispiel, ich darf schon Namen nennen, oder? Also es soll ja auch, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber es hat jetzt ein Beispiel, wie zum Beispiel Original Beans. Mhm. Original Beans sagen halt, okay, wir müssen gar nicht reinsortige Plantagenkakaos verkaufen, sondern es gibt auch noch ganz viele tolle Wildkakaos, die sich gar nicht unbedingt mit einer Sorte beschreiben lassen, aber die nicht auf Plantagen wachsen, die so tolle Geschmackserlebnisse bieten, dass wir die für unsere Schokolade verwenden.
Gut, vieles ist sicher auch Geschmackssache. Aber ich denke mal, dass die Kakaos aus unterschiedlichen Gebieten auch eine andere Charakteristik haben. Gibt es denn da ganz typische Beispiele, dass man sagen kann, dieser Kakao ist besonders bitter, der hat eine besonders tolle Kakaobutter, dass sie den Schmelz fördert oder so?
Ich bin kein Schokoladenmaster. Also das kann man sicherlich. Es gibt beispielsweise von Zotter, wo wir auch ein relativ großes Sortiment an Bitterschokoladen haben, gibt es einen Kakao, der aus Belize kommt, der mit auch auf dem Markt zu den teuersten Kakaos gehört, die es gibt, der unglaublich tolle Schmelzeigenschaften hat von der Kakaobutter her und gleichzeitig aber eine tolle Verbindung schafft zwischen Mundgefühl, zwischen Schmelz und zwischen unglaublich komplexem Aroma, was nicht unbedingt bei einer Bitterschokolade mit hohem Prozentsatz immer der Fall sein muss. Nageln Sie mich nicht fest, ich glaube, es ist auch ein Porzellaner-Kakao. Oder eine Unterart von Porzellaner. Jedenfalls, klar, die Edelkakaosorten, ja, Criollo, ja, Porzellaner, sind schon von den Geschmackseigenschaften her auf jeden Fall ziemlich weit oben dabei. Ich bin nur eigentlich dagegen zu sagen, das ist das Nonplusultra, weil die Erfahrung zeigt, dass irgendwelche Untersorten dann wieder hervorgezogen werden von irgendeinem findigen Kakaobauern oder von einem findigen Hersteller, wo dann jemand daherkommt und sagt, ja, die schmeckt aber auch toll, die schmeckt und man kann halt Geschmack nicht wirklich klassifizieren.
Das ist richtig, ja,
da hat jeder seinen eigenen Geschmack und deswegen bin ich eigentlich dagegen, da so absolute Aussagen zu treffen.
Ich habe manchmal so den Eindruck, dass Schokolade mit einem sehr hohen Kakaogehalt dann ein bisschen das Problem haben, dass sie den nötigen Schmelz herbringen. Und deshalb war meine Frage nach der Kakaobutter, die bei manchen Sorten vielleicht dann etwas wertvoller, etwas günstiger ist, um dieses Mundgefühl hervorzubringen.
Ja, genau. Also es ist normalerweise so, dass je höher der Kakaogehalt, desto eher findet man auch im Mund so eine gewisse Säure, die so ein bisschen adstringierend wirkt. Das merkt man, das ist so ein bisschen wie das Gefühl beim Wein, dass alles so ein bisschen pelzig wird. Das hat man bei einem sehr hohen Kakaogehalt hat man das ganz gerne bei der Schokolade. ich sag mal, wenn der Hersteller aber weiß, wie er, welches Charakteristikum er erreichen will bei der Schokolade, ja, und wenn er weiß, wie er mit einem hohen Kakaogehalt einen guten Schmelz erzeugt und mit welchem Kakao das funktioniert, mit welcher Conchierzeit, dann kann er das auch, wenn er gut ist, kriegt er das auch hervorragend hin. Allerdings ist es manchmal halt auch gewünscht. Ja? Mhm. Es geht auch gerade, es gibt absolute Fans, die sagen, ich will 90%ige Schokolade essen, wo 90% wirklich nur Kakao drin ist oder 100% gar, die das halt auch toll finden. Also es ist wie beim Wein. Ja? Es gibt halt so richtige Hämmer wie ein Barolo mit viel Tanninen, ja? Wo auch viele Leute sagen, ganz ehrlich, ist überhaupt nicht meins.
Jedermanns Sache.
Ja. Aber bei der Schokolade ist es genauso drin. Es gibt einfach Extreme vom Geschmack her. Und dann gibt es wieder, sage ich mal, Mittelwege. Ja? Mhm. Und so einen Mittelweg findet man im Kakaobereich von 65-70%, wo halt diese Säure ein bisschen rauskommt, aber auch gleichzeitig durch die Kakaobutter ein toller Schmelz erreicht werden kann. Also, ja.
Was ich sehr interessant fand, war, dass Sie gesagt haben, es muss nicht immer reinsortige Schokolade sein. Also das ist ähnlich wie beim Wein. Eine Cuvée kannst du eigentlich richtig bringen. Aber ich denke mal, es wäre dann von Slowfood-Seite her eigentlich gewünscht, dass er dann sagt, was drin ist, mhm, welche Sorten da drin zu finden sind. Mhm. Machen das die Hersteller denn oder schweigen sie sich darüber aus?
Nein, das machen schon einige Hersteller. Das machen auch immer mehr Hersteller, dass sie beispielsweise sagen, dies ist eine Criollo-Kakaoschokolade, dies ist eine Porzellana-Kakaoschokolade. Das Interessante ist nur, dass, und da stoß auch ich als Einkäufer an meine Grenzen, das Interessante ist, dass die Wissenschaft da teilweise noch gar nicht, also dieses Thema gerade neu entdeckt und teilweise noch gar nicht so sicher ist, wie man eigentlich mit Kakaosorten umgehen muss und wie man die klassifizieren kann. Also es gibt schon eben eine Grundeinordnung, ja, also ich glaube 90% oder 95% aller Schokoladenprodukte, die es auf dem Weltmarkt gibt, sind, glaube ich, aus, jetzt lassen wir überlegen, Ariba-Kakao. Also es gibt quasi, da müsst ihr mir vielleicht nochmal anschauen, es gibt 95% sind aus einer relativ niederqualitativen Kakaosorte, weil die einfach billig ist, weil die auf Plantagen wächst.
Wie beim Kaffee auch.
So, genau. Und dann kommt quasi, dann kommt Criollo und dann kommt Porzellan. Also das ist so die Einordnung. Mhm. Nur, es ist wieder wie beim Wein, ich kann aus einer relativ günstigen Traube auch einen tollen Wein keltern, wenn ich weiß, wie man es machen muss.
Ja, da kommt es auch auf die Region an, wo der wächst, also auf den Boden,
genau,
und auf das Klima.
Genau, also aufs Terroir letztendlich, ganz genauso. Mhm. Und deswegen, selbst wenn der Hersteller draufschreibt, dies ist Criollo-Kakao, dies ist Porzellan-Kakao, muss es nicht unbedingt jetzt heißen, dass die Schokolade wahnsinnig viel besser ist, als eine Schokolade, die aus einem vermeintlich schlechteren Kakao gemacht ist. Und wie gesagt, es gibt aber tausende von verschiedenen Kakaosorten mit verschiedenen Ursorten und man findet eigentlich gerade erst so richtig raus, wie man die klassifizieren kann, ja, indem man halt sehr aufwendige DNA-Analysen fährt, indem man schaut, was sind die Untersorten, die in einer bestimmten Region wachsen, wo stammen die ursprünglich her, und deswegen ist es da auch noch nicht so ganz klar. Es muss natürlich, für den Verbraucher wird es natürlich relativ leicht aufgearbeitet, es muss nicht immer sein, dass man genau die Kakaosorte draufschreibt. Ja, es ist, glaube ich, wichtiger, dass man dem Verbraucher glaubhaft zeigt oder glaubhaft vermittelt, dass man weiß, wo man den Kakao bezieht, dass man weiß, wie man ihn verarbeiten muss und dass die Qualität am Ende stimmt.
Gilt eigentlich für Trinkschokolade das Gleiche wie für Tafelschokolade, dass da die gleichen Sorten, die gleichen Herkunftsgebiete die gute Qualität bieten und den guten Geschmack?
Im Prinzip ja, also das Aroma, das eine Kakaobohne, die gut verarbeitet ist, bietet, lässt sich in der Trinkschokolade genauso erfahren. Wir haben auch bei Trinkschokoladen das gleiche Problem, sage ich mal, oder ja, die gleiche Situation, dass eben, wie bei Tafelschokoladen, dass eben extrem viel auch mit Zucker gearbeitet wird, ja, dass wahnsinnig viel Zucker drin ist, der den wirklichen Kakaogeschmack komplett überdeckt. Es gibt inzwischen ja auch einige Hersteller, die Trinkschokolade nicht mehr aus Pulver anbieten, sondern tatsächlich aus einer Schokolade, die aussieht wie eine ganz normale Tafel. die man eben dann etwas aufwendiger in der Flüssigkeit, ob das jetzt Milch ist oder Wasser, eben schmelzen muss, wo dann auch der Kakaogeschmack viel besser rauskommt. Mhm. Aber ich glaube, Trinkschokolade, also ich sage jetzt mal so hochwertige, reinsortige Trinkschokolade, ist auf jeden Fall noch ein Nischenthema. Noch mehr ein Nischenthema, als es bei reinsortiger Plantagenschokolade zum Beispiel ist.
Also es hilft dem Verbraucher eigentlich nur, genau auf das Produkt zu gucken. Erstens mal zu schauen, wie viel Schokolade ist denn eigentlich drin in dem Produkt. Und dann auch noch zu schauen, gibt der Hersteller denn an, woher dieser Kakao kommt. Der Rest ist probieren und rausfinden, was schmeckt mir am besten.
Genau. Jeder muss letztendlich seine präferierte Schokolade durch Probieren rausfinden. Ja, definitiv.
Vielen Dank, Herr Schneider.
Gerne.
Lora München auf der 92.4.
Wir lassen uns nicht kaufen.
Aber Freiheit hat ihren Preis.
Unterstützen Sie uns mit einer Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein für nur 40 Euro im Jahr.
Mehr Info unter www.lora924.de.